Wer vor ungefähr eineinhalb Monaten, zwei Monaten hier war, der hat mich schon mal hier erlebt, hier vorne, und mit einem Thema, das hieß Veränderung ist möglich. Heute habe ich mich entschlossen dazu sagen, heute ist das Thema mal Veränderung ist nötig. Ja, ich weiß nicht, ob du jemand bist, der gerne in gewohnten Bahnen lebt und der gerne in alten Mustern festhängt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Im Laufe meiner Jahre, als ich so als Pastor unterwegs bin und auch in den Diensten, die ich so gemacht habe und Gemeinden kennengelernt habe, ist mir ein Phänomen aufgefallen, dass es Menschen gibt, die in der Gemeinde sein können. Und man hat den Eindruck, wenn man sie nach 10, 15 Jahren wieder trifft, es ist alles beim Alten. Die sind noch genauso wie vorher, wie man sie vor ein paar Jahren kennengelernt hat. Und unweigerlich kommt in mir dann ein Gedanke auf, der lautet, wie ist das möglich? Wie kann das sein, dass wir Menschen, obwohl wir mit Jesus unterwegs sind, obwohl wir Jesus Christus kennengelernt haben, ihn als unseren Retter angenommen haben, wissen, dass er für uns gestorben ist, uns erlöst hat, wie kann es möglich sein, dass wir trotzdem so bleiben, wie wir sind? Das ist eigentlich gar nicht Gottes Absicht. Und wenn wir so ein bisschen in der Bibel uns Bescheid wissen und nachlesen, dann gibt es Stellen in der Bibel, die deutlich sagen, es soll Veränderung geschehen. Jetzt muss man sich ja fragen, Moment mal, wenn Gott das sagt, es soll Veränderung geschehen und es geschieht nicht, woran liegt das denn, bitteschön? Und ich möchte euch mal so auf eine kleine Reise mitnehmen, eine kleine gedankliche Reise, um dieses Phänomen so ein bisschen aufzuschlüsseln. Das hier, ich hoffe, ihr könnt das alle sehen, das bist du. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass du einmalig bist. Guck dich mal um, dreh dich mal um, schau mal deine Nachbarn ein. Ist hier noch irgendjemand, der so ist wie du? Mit Sicherheit nicht. Auch wenn ihr jetzt Zwillinge wärt, dann wärt ihr nicht identisch. Das heißt, jeder Einzelne, der hier gerade sitzt, ist ein absolutes Unikat. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Du bist einmalig, absolut einmalig. Und Gott hat gesagt, das ist so. Ich habe euch einen Psalmtext mitgenommen, gebracht aus Psalm 139. Da heißt es, denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Das heißt, der Ursprung deines Seins, dass du hier auf dieser Erde bist, waren nicht deine Eltern. Nicht die sind der Grund, dass du hier bist. Sondern dahinter stand jemand ganz, ganz anderes, nämlich der Schöpfer dieser Welt. Und der Schöpfer dieser Welt hat gesagt, Uli, Bettina, Uwe, Peter, Uwe, Paul, Daniel, Toni, ich, hey, ich wollte, dass du bist. Und das heißt, du bist kein Produkt eines irgendeinen des dummen Zufalls, wo sich zwei Gene zweier Menschen, die sich geliebt haben, zusammengemischt haben und daraus bist du entsprungen. Sondern am Anfang stand Gott da und Gott hat sein Ja über dein Leben gesprochen. Gott hat gesagt, ich möchte, dass du bist. Und Gott sagt über dein Leben, deine Augen sahen mich, so sagt David, als ich noch nicht bereitet war. Das heißt, noch bevor irgendjemand einen Blick auf dich geworfen hatte, war Gott schon da und hat einen Blick auf dein Leben geworfen. Und du bist von Gott gewollt. Und alles, was dich ausmacht in deiner Einzigartigkeit, in deiner Person, deine Gaben, deine Fähigkeiten, das, was dich so kennzeichnet in deinem Leben, das hat Gott dir schon am Anfang mit in die Wiege gelegt. Und das ist da. Und ich mache das mal so hier rein in dein Ich. Und dieses in deinem Ich, das ist noch nicht fest. Das heißt, dein Charakter, deine Persönlichkeit, die sind gestaltbar, die sind formbar. Und die sind noch nicht starr. Die sind noch nicht fest. Okay? Und jetzt gibt es ein Prinzip Gottes. Und dieses Prinzip Gottes hat Gott nie aufgegeben und das gilt überall auf dieser Welt. Und dieses Prinzip Gottes heißt, dass du in eine Familie hineingeboren wurdest. Vater, Mutter, Kind ist die kleinste Einheit von familiärem Leben. Und Gott hat dich in eine Familie hineingestellt und diese Familie, die hat Einfluss auf deine Persönlichkeit genommen. Der Mensch, der du heute bist, der bist du, weil du in eine Situation hineingekommen bist, wo du geformt wurdest. Und deine guten Seiten und auch deine schlechten Seiten, alles, was dein Charakter, dein Wesen ausmacht, die Dinge, mit denen du zufrieden bist oder die Dinge, mit denen du nicht zufrieden bist, haben ihren Ursprung in deiner Kindheit. Und Gott vertraut Eltern, Kinder Eltern an. Gott sagt, ich glaube, dass Eltern verantwortlich mit Kindern umgehen können. Und jetzt bitte ich dich mal, kurz mit mir einen Gedankensprung zu machen. Frage dich mal, wer von euch hat selber Kinder? Oh, eine ganze Menge. Was brauchen eigentlich Kinder, damit sie zu richtig gesunden, starken Persönlichkeit werden?
Liebe.
Liebe, ja. Was brauchen Kinder noch?
Nutella.
Nutella. Okay. Wird aufgenommen, Nutella. Okay, ja. Was brauchen Kinder noch? Vertrauen. Vertrauen. Was noch?
Vorbilder.
Geborgenheit. Jawohl. Oh, jetzt seid ihr ganz flott. Da komme ich gar nicht mehr nach. Ich schreibe mal. Was habt ihr gesagt? Da war Ermutigung oder was war da? Ja, was noch?
Ein Zuhause.
Zuhause, ja. Das würde ich unter dem Begriff der Geborgenheit geben, ja. Geborgenheit. Ich sag noch mal so zwei Dinge. Vertrauen. Haben wir schon? Aha, gut. Was ganz anderes. Respekt. Ja, und was Kinder auch brauchen, ist zum Beispiel Zeit, die ich mit ihnen verbringe. Wir könnten noch andere Dinge nennen. All diese Dinge sorgen dafür, dass ein Kind zu einer starken, gesunden Persönlichkeit wird. Und dass das Kind lebensfähig wird und irgendwann im Laufe seines Lebens das Leben in die Hand nehmen kann und gut klarkommt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und dieses Problem heißt, dass wir alle, wenn wir die Bibel ernst nehmen, einem Problem unterliegen. Nämlich dem Problem des Sündenfalls. Und das heißt, als Konsequenz, dass es keine heilen Familien mehr gibt. Es gibt keine perfekten Familien. Ich weiß nicht, ob du in einer gläubigen Familie aufgewachsen bist oder nicht. Jetzt könnte man ja sagen, naja, in einer christlichen Familie, das ist ja high, on top. Was Besseres kann es doch gar nicht geben. Ich kann euch sagen, aus Erfahrung in meiner Beratung habe ich viele, die auch bei mir sitzen, die aus christlichen Familien kommen. Und ich erlebe viele, die da sind, die verletzt, gekränkt wurden. Das heißt, keiner von uns ist mehr in eine perfekte Familie hineingeboren worden. Und der Ort, den Gott eigentlich bestimmt hatte zum Segen für uns, ist an vielen Stellen ein Ort des Fluchs geworden. Und wir haben Dinge erlebt in unserem Leben, die Einfluss auf unsere Persönlichkeit genommen haben. Welche Dinge sind das? Was erleben Menschen?
Streit.
Angst. Was? Einsamkeit. Missbrauch. Und das heißt nicht nur, manche denken dann an sexuellen Missbrauch, auch das, aber emotionaler Missbrauch, manchmal geistlicher Missbrauch. Das heißt, verschiedene Formen. Ja, okay, was gibt's noch? Lüge. Oder auch Heuchelei. Ja? Wer kennt das vielleicht nicht aus seiner Familie? Am Sonntag ist man ganz nett und brav und am Montag wird die Keule rausgeholt. Oder so. Also das heißt, wo man dann merkt, das ist so ganz stimmig, ist das hier aber irgendwie nicht. Und Kinder haben ja ein ganz feines Gespür dafür. Ne? Kränkungen. Vielleicht hast du das erlebt, dass du mehrere Geschwister hast und dass du den Eindruck hattest, naja, wenn ich so auf meine Eltern gucke, mein Papa, der hatte so ein Lieblingskind. Und eigentlich wurde meine Schwester immer bevorzugt. Hass. Manchmal kommen Leute zu mir zum Beispiel in die Beratung, die tief Ablehnung erfahren haben. Wo die Eltern zum Beispiel gekommen sind und gesagt haben, eigentlich wollten wir dich gar nicht mehr. Eigentlich bist du nur noch so ein, ich sag mal, so ein Anhängsel, was wir mitgenommen haben. Und das heißt, jeder von uns, egal wie du hier jetzt gerade sitzt, jeder von uns hat seine Biografie und seine Geschichte. Und jeder von uns hat Kränkungen und Verletzungen erlebt, auf irgendeine Art und Weise. Eine Frage an euch, wie versucht der Mensch, wie versucht das Kind mit dem, was es erlebt hat, umzugehen? Was tun wir? Was machen wir? Verdrängung?
Zurückziehen?
Schutz? Ja, es ist tatsächlich so, wir Menschen fangen an, uns zu schützen. Und jeder von uns hat in seinem Leben irgendwann eine Strategie entwickelt, wie wir uns vor den Kränkungen und Verletzungen, die wir erlebt haben, schützen wollen. Und das ist völlig normal. Das ist gut. Und das Kind, und jeder von uns ist Kind gewesen, jedes Kind brauchte irgendwann eine Möglichkeit in der Situation, in der er war, irgendwie damit umgehen zu lernen. Und wir mussten irgendwie überleben. Also entwickelt jeder von uns ein Schutzmuster, ein Schutzbedürfnis. Und jeder von uns hat das. Und wenn ihr euch das anschaut, dieses Bild, was fällt euch an diesem Bild auf? Was bewirkt dieser Schutz, den wir aufgebaut haben um unsere Seele?
Dass gegebenenfalls die wichtigen Punkte auch abgeblockt werden.
Richtig. Das heißt, wir wollen uns vor den weiteren Kränkungen, Verletzungen schützen. Und zugleich kommt das, was jeder von uns braucht, tief in unserer Seele braucht, nicht an uns heran. Weil dieses Schutzmuster, was wir aufgebaut haben, dafür sorgt, dass wir nicht innerlich berührt werden. Und wenn man jetzt als Gemeinde zusammen ist, dann sind wir eine Gemeinde von Verletzten. Guck dich mal um. Dreh dich um. Schau dich um. Jeder Einzelne, der hier sitzt, ist ein gekränkter und verletzter Mensch. Wir sind keine Gemeinde der Heilen. Wir sind eine Gemeinde von Menschen, die verletzt und gekränkt wurden. Und jeder von uns hat das Bedürfnis, auf der einen Seite geliebt zu werden. Wir wünschen uns, dass wir hier zusammenkommen und dass wir berührt werden von Liebe. Und zugleich haben wir oft in uns so eine Angst davor. Und wir haben Sorge, verletzt zu werden und gekränkt zu werden. Warum brauchen wir Veränderung? Weil Veränderung nötig ist. Gott möchte dich tief in deinem Sein berühren und heilen. Und ich habe hier einen Text mitgebracht aus Jesaja 61. Den möchte ich euch mal vorlesen. Und ich finde diesen Text einfach total genial, weil der das so ausdrückt, was Gott tief in seinem Herzen auf dem Herzen hat. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, um den Elenden eine gute Botschaft zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkündigen und den Gefangenen, dass ihnen das Kerker geöffnet wird, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten. Den Trauernden in Zion zu helfen, damit ihnen Schmuck statt Asche und Freudenöl statt Trauer und Gewand des Ruhms anstatt eines betrübten Geistes gegeben werden. Dass die Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzungen des Herrn genannt werden, zu seinem Ruhm. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was früher zerstört wurde, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die seit Generationen zerstört waren. Fremde werden stehen und eure Herden weiden und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Denn ich bin der Herr. Ich liebe das Recht und hasse räuberische Brandopfer. Und ich will ihnen Lohn in Wahrheit geben und einen ewigen Bund will ich mit ihnen schließen. Und man soll ihren Samen unter den Nationen und ihre Nachkommen unter den Völkern kennen. Alle, die sie sehen, sollen erkennen, dass sie Nachkommen sind, gesegnet vom Herrn. Da steht, 700 Jahre bevor Jesus auf diese Welt kam, wurde es aufgeschrieben vom Propheten Jesaja. Und eines Tages kommt Jesus nach Nazareth. Und es ist so, wie Jesus das oft üblich machte. Er ging in die Synagoge, so wie es Juden taten. Und weil er das Alte hatte, wurde ihm die Jesaja-Rolle vorgelegt. Und Jesus rollt diese Rolle auf und diese Stelle liegt vor ihm. Und dann heißt es hier in Lukas 4, Vers 17, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Und da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, 1 und 2, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Das finde ich jetzt spannend. Und alle Augen sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden und sagte, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das heißt, Jesus, die Juden kannten das, den Buch der Jesaja-Rolle, die wussten um diese Stellen, die wussten, dass es auf den Messias gerichtet war, der kommen sollte. Und jetzt ist Jesus da und er sagt, hey, heute, nicht morgen, nicht in der Zukunft, nicht irgendwann, heute ist es erfüllt vor euren Augen. Ich bin es, der das Heil bringt. Ich bin es, der Heil will. Ich kann mich erinnern, dass meine Frau eine Tante hatte, die war Diakonisse. Und manchmal sind ja so Menschen, die so ganz fromm leben, manchmal so ein bisschen, wirken manchmal ein bisschen antiquiert, altmodisch. Und diese Frau hatte einen Begriff für ihre Beziehung zu Jesus, den sie immer wieder verwandte. Und ich habe am Anfang, als ich das so gehört habe, ich das immer so ein bisschen schmunzelnd abgetan. So auch gerade vielleicht auch in meiner Jugendlichkeit, so naja, ne, die Alten, wie sie reden. Und dieser Begriff hieß, dass sie immer von ihrem Herrn Jesus als ihrem Heiland sprach. Hast du schon mal dieses Wort gehört, der Heiland? Kommt das überhaupt noch vor in deinem Sprachschatz? Mir ist dieses Wort sehr, sehr wichtig geworden im Laufe der Zeit. Weil ich erlebt habe, wie Gott angefangen hat, in meinem Leben mich umzugestalten und zu verändern. Und ich merke, Jesus ist mehr als nur derjenige, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Er ist mehr als derjenige, der dich rettet, damit du irgendwann in der Ewigkeit bist. Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um dich heil zu machen. Und das heißt, er will dein ganz persönlicher Heiland sein. Aber wie geschieht das? Ich habe bei der letzten Predigt gesagt, dass Veränderung möglich ist. Und hier kommt nochmal so ein Text, wo das nochmal gezeigt wird, wie Veränderung möglich ist. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Frage an dich, ganz schlichte Frage. Bist du jemand, der Jesus kennt? Okay, dann trifft das, was er hier sagt, auf dich zu. Und er sagt, jetzt über die Menschen, die nicht Gott kennen, also das heißt nicht du, sondern die Menschen, die Gott nicht kennen, sagt er, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das heißt, der Zugang zu Gott ist nicht da und weil der Zugang zu Gott nicht da ist, leben sie entsprechend. Aber wie ist es denn mit denen, die zu Jesus gehören? Und da heißt es, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das heißt, Gott sagt an der Stelle, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann geht's um Veränderung. Und wenn ich Menschen begegne, die seit 10, 15 Jahren oder noch länger mit Jesus unterwegs sind und anscheinend sich nichts verändert hat, ich kann natürlich immer nur vors Gesicht schauen, ich kann ja nie hinter das Gesicht schauen, dann kommen in mir Fragen auf. Dann frage ich mich, wie und warum passiert es nicht? Ich habe hier ein schönes Bild. Schaut euch das mal an. Das sind vier besondere Persönlichkeiten. Das ist einmal Klaus, der Intelligente. Klaus weiß über alles Bescheid. Der kennt das Wort Gottes von Anfang bis Ende. Der weiß über alle theologischen Lehren Bescheid. Der hat ein wahnsinniges Allgemeinwissen. Und wenn man mit Klaus zu tun bekommt, dann bekommt man von Klaus die Wahrheiten geliefert. Dann ist dort Peter Panzer. Peter Panzer im Hauskreis ist nicht so ein einfacher Geselle. Wer mit Peter Panzer zu tun kriegt, der merkt sofort, dass sofort irgendwelche Abwehrschilde hochgehen und diese Person sofort in einer Verteidigungshaltung ist. Und egal, was man auch sagt, was man nur andeutet, wird sofort als Angriff gewertet. Dann haben wir hier Lieschen Spitz. Lieschen Spitz ist sehr fein darin, genau wahrzunehmen, wo die Fehler des anderen sind. Und wehe, sie holt ihre Armbrust heraus mit Pfeilen. Dann gehen alle in die Deckung, weil sie ganz genau wissen, wenn sie zielt, sie trifft. Und das ist schmerzhaft. Und dann haben wir hier Lieschen nett. Lieschen nett ist so nett, dass niemand ihr etwas Böses zutraut. Und die sind alle in der Gemeinde. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wir manchmal, es kann auch andere Dinge geben, wie wir manchmal uns, unser Innerstes vor Verletzungen versuchen zu schützen. Wie sieht dieser Weg der Veränderung aus? Ich habe gerade gesagt, im Zentrum stehst du. Das bist du. In Wahrheit viel, viel schöner. Aber ich denke, um deutlich zu machen, worum es geht, hilft es. Du bist ein Mensch, von Gott geliebt. Und das steht außer Frage. Jesus hat alles für dich getan. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und du bist, wenn du Jesus angenommen hast, bist du sein Kind. Es ist außer Frage. Aber wir haben hier einen Menschen, der in seinem Leben verletzt wurde. Und vielleicht ist dein Herz, wenn du hier so sitzt und mal ehrlich auf dich schaust, an vielen Stellen gar nicht so schön rot, wie wir uns das manchmal wünschen. Vielleicht gibt es mehr dunklere Flecken in deiner Seele, in deinem Herzen, als du nach außen hin zeigst. Und du bist ein Mensch, der verletzt ist. Und ich habe gezeigt, dass Gott sagt, ich habe eine Absicht. Gott hat sich entschieden. Und Gott hat gesagt, ich möchte Heilung bringen. Ich möchte Veränderung wirken in deinem Leben. Und wie kann das geschehen? Der Weg dazu, der dazu notwendig ist, ist, dass du mit deiner Verletzung zu Jesus gehst. Dass du ihm erlaubst, dass er deine Verletzung sehen darf, sie nicht mehr verbergen, sie nicht mehr verdrängen. Und das, was Gott will an der Stelle, ist und was er versprochen hat, ist, ich gebe dir Heilung. Und Heilung, sagt er, ist keine Utopie, kein Vielleicht, sondern real. Gott sagt, das will ich, das ist meine tiefe Absicht. Und was will Gott denn dadurch bewirken? Er will dadurch bewirken, dass etwas ganz Entscheidendes passiert in der Beziehung zwischen dir und ihm. Er will, dass du ihm vertraust. Und dass du mehr bist, mehr zu ihm bekommst als nur eine Kopfbeziehung, die vom Verstand her da ist, sondern dass du mit einer Herzensbeziehung mit ihm in Gemeinschaft kommst. Und das ist eine tiefe Liebe, eine tiefe Freundschaft zwischen dir und Jesus sich entwickelt und entsteht. Und diese tiefe Freundschaft, die er sich wünscht für dein Leben, die ist so beständig, dass die durch alle möglichen Krisen hindurch dein Begleiter bleibt und wird. Das ist das, was im Zentrum steht, dass Gott will, dass dein Herz verändert wird und dass du heil wirst. Aber er will mehr. Das andere, was er will, ist, dass es Menschen um dich herum gibt, ob es dein Partner ist, ob es deine Kinder sind, ob es deine Arbeitskollegen sind. Und diese Arbeitskollegen oder Menschen um dich herum, egal wer es ist, die sehen dich. Und wenn du Veränderung erfährst, was meinst du? Welche Auswirkung hat es auf deine Umgebung? Stell dir vor, du wirst ein anderer Mann. Wird deine Frau davon profitieren? Stell dir vor, du wirst eine heile Frau. Wird dein Mann davon profitieren? Werden deine Kinder davon profitieren? Ja, Gott hat mehr im Blick. Gott hat nicht nur dich im Blick, sondern er hat die Menschen in deiner Umgebung im Blick. und er hat die Menschen in der Zukunft im Blick. Weil er möchte, dass das, was zerstört wurde, wieder aufgebaut wird. Im Jesaja 61 heißt er, das, was seit Generationen zerbrochen ist, zerstört würde, das will er wieder aufbauen. Gott hat nicht nur dich im Blick, er hat auch deine Kinder im Blick und deine Kindeskinder. Das ist Gottes Absicht mit deinem Leben. Er möchte erneuern. Wer von euch kennt diese Kirche? Wer war schon mal da heute? Heute? War jemand schon mal da nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja? Hast du gesehen, wie sie zerstört war? Nee? Diese Kirche ist im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden. Da gab es nur noch wenig. Und das war eine traumhaft schöne Kirche. Und nach der Wende gab es einen Verein, der sich eingesetzt hat dafür, dass diese Kirche wieder aufgebaut wird. Und heute ist sie erneuert und steht in ihrer ganzen Pracht wieder da. Ich bin auch da gewesen und ich war begeistert. Es ist eine richtig tolle, schöne Kirche. Und das ist ein Bild eigentlich für das, was Gott mit dir in deinem Leben vorhat. Jesus möchte das, was zerstört wurde in dir, was Menschen vernichtet haben, was zerschlagen wurde, wo du verletzt wurdest, gekränkt wurdest, das will er erneuern. Er will dich innerlich heil machen. Mit welchem Ziel? Damit du eine Person wirst, so wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hast. Der Mensch, der du hier jetzt sitzt, der ist nur im Ansatz dieser Mensch, den Jesus sich gedacht hat. Jesus hat ein Bild von dir. Und er sieht dich und er weiß, wer du wirklich bist. Und er will, dass du umgewandelt wirst in dieses Bild. Und dass du zu einer gesunden und starken Persönlichkeit wirst. Was dazu notwendig ist, ist, dass wir uns mit unserem Leben Jesus hinhalten. Und dass wir unsere Verteidigungsmechanismen aufgeben. Und dass wir Jesus erlauben, dass er hinter unsere Schutzmauer kommen darf. Und uns dort in unserer Seele heilen darf, wo wir verletzt wurden. Und das ist kein Automatismus, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffen kann und treffen darf. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Ich möchte euch das anbieten, wer das möchte, kann nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen. Und wir können miteinander reden und wir können beten und wir können das, was noch hart ist in deinem Herzen, zu Jesus bringen und Jesus bitten, dass er die Härte, die in deiner Seele ist, das, was verletzt und gekränkt wurde, dass er das berühren darf und heilen darf. Und ich sage euch aus Erfahrung, dass Gott das beim Herzen, auf dem Herzen hat und annimmt. Und dort, wo ihr sagt, ja, Herr, das will ich. Herr, ich möchte raus. Ich möchte gesund werden. Ich möchte heil werden. Da komm. Und lass dich von Jesus berühren und beschenken. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, der heilige und lebendige Gott, uns auf dem Herzen hast. Ich danke dir, dass du jeden von uns liebst. Und dass wir deine Kinder sind und dass wir zu dir gehören. Und das ist so schön. Und ich danke, dass du eine ewige Perspektive für uns hast und dass wir uns freuen dürfen auf den Himmel. Aber ich danke dir auch dafür, dass deine Perspektive auch schon hier ist, hier im Jetzt und Sein. Und du willst uns hier auch heute schon berühren, tief in unserem Herzen, uns heilen von unserer Verletztheit und Verwundtheit und von dem, was uns gekränkt hat. Und ich bitte dich, lieber Herr, dass du dort, wo wir diese Heilung brauchen, du uns berührst, anrührst und dass wir uns dich gegenüber öffnen und es dir erlauben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.